Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um den Übergang von der Kita in die Grundschule. Dieser Schritt gilt als einer der wichtigsten in der Bildungsbiografie eines Kindes, denn es verändert sich so einiges. Für die Kinder gibt es neue Räume, zum Teil einen neuen Weg, neue Erwachsene, andere Erwartungen und auch einen veränderten Rhythmus, um nur einige Faktoren zu nennen. Für Kinder ist es ein großer Übergang, für Eltern oft ein emotionaler Einschnitt und für Fachkräfte nicht selten ein Feld hoher Erwartungen und auch wachsender Unsicherheit. Obwohl wir wissenschaftlich wissen, dass die meisten Kinder diesen Übergang erstaunlich gut meistern. Und trotzdem ist er doch relativ aufgeladen mit Vorstellungen von Schulfähigkeit, mit Sorgen um Sprache, Leistung oder auch Anpassung. Auch immer wieder mit politischen Debatten um Selektion, Inklusion und frühe Förderung. Daher sollte die Frage viel weniger sein, ob Kinder diesen Übergang schaffen, sondern unter welchen Bedingungen er sie stärkt und wie wir sie darin unterstützen können. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Tim Albers eingeladen. Tim Albers ist Professor für inklusive Pädagogik an der Universität Paderborn. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der inklusiven Bildung in der Kita und Schule, der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung, der Mehrsprachigkeit sowie dem pädagogischen Umgang mit Kindern mit Flucht- und Migrationserfahrung. Zuvor war er unter anderem als Lehrkraft, als Seminarleiter, Juniorprofessor und Gastprofessor tätig. Und er wurde 2016 für innovative Lehre ausgezeichnet und ist regelmäßig als Experte für Bundes- und Landesministerien sowie Fachorganisationen tätig. Ja, herzlich willkommen, Tim.
Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, zur kurzen Vorstellung. Gibt's direkt was, was du ergänzen möchtest?
Ja, ich glaube, so diese Kombination aus selber mal Lehrkraft gewesen zu sein, aber in der Forschung, vor allem in der Frühpädagogik unterwegs zu sein, das macht es, glaube ich, aus, auch gerade was den Übergang von der Kita in die Grundschule angeht. Also ich denke, dass ich beide Perspektiven, sowohl die Perspektive der Lehrkräfte als auch die der frühpädagogischen Fachkräfte, ganz gut mit berücksichtigen kann bei dem Thema.
Ganz praxisnah. Also beides ist verbunden. Ich glaube, das ist auch so, so wichtig, ne?
Absolut, ja. Also man muss schon aus beiden Perspektiven auf die Kinder schauen, damit es eben auch für die Kinder gut gelingt.
Ja, und wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, also es wird oft als eine herausfordernde Etappe oder ein Übergang bezeichnet, vielleicht so als Eingang. Was meinst du, wie erleben Kinder den Übergang von der Kita in die Grundschule und auch noch ein bisschen weiter? Du hast ja gerade gesagt, du bist doch in der Forschung. Was wissen wir dazu aus der Forschung?
Ja, man kann erstmal sagen, zum Glück erleben die meisten Kinder den Übergang als etwas Großartiges. Die meisten Kinder freuen sich auch auf diesen Übergang in die Schule. Sie werden Schulkind. Das wird ja auch von der Gesellschaft sehr unterstützt oder gerade von der Familie sehr unterstützt. So endlich in die Schule und endlich beginnt das richtige Leben und endlich beginnt Bildung, kann man ja schon fast sagen, ne? Also wenn man böse das formuliert. Aber so kommt es bei den Kindern an und es wird schon auch sehr aufgeladen, das Thema. Aber die meisten erleben das auch ganz positiv. Sie wachsen ja in der Kindertageseinrichtung heran. Sie werden auch da schon mit Buchstaben, mit Zahlen konfrontiert und erwerben Kompetenzen. Und natürlich ist die Kita der erste Bildungsort nach der Familie. Das ist mir völlig klar. Nur gesellschaftlich wird halt immer die Schule als der Bildungsort bezeichnet. Also von daher ist es ein Übergang, der von den Kindern als etwas sehr Spannendes erlebt wird und auch sehr wichtig erlebt wird, der von den Familien sehr aufgeladen wird und von der Gesellschaft sehr aufgeladen wird. Nicht alle Kinder erleben das als dieses großartige Ereignis. Man kann sagen aus der Forschung, dass etwa ein Drittel im Übergang auf Risiken trifft. Und das sind vor allem die Kinder, die in der Bildungsbiografie sowieso benachteiligt sind. Also die aus Familien kommen, die benachteiligt sind, die in Quartieren aufwachsen, die von großen Belastungen geprägt sind.
Die einfach auch in der Zeit noch viel, viel mehr Unterstützung benötigen, die ihnen vermutlich auch zum Teil fehlt.
Ja, und wir gehen leider ja immer von der besten Möglichkeit aus oder von der Normalität in Anführungszeichen aus, dass dieser Übergang eben für alle Kinder etwas ganz Tolles ist. Aber einige Kinder treffen halt durch diese, man spricht von Strukturdifferenz der Institutionen, also treffen aufgrund dieser Strukturdifferenz dann eher auf Barrieren. Also sie kommen aus einer eher spielorientierten Lernumgebung in der Kindertageseinrichtung dann in eine viel strukturiertere Umgebung, in der andere Kompetenzerwartungen auch an die Kinder da sind. Und einige Kinder haben diese Erwartung auch schon sozusagen internalisiert, also kennen das auch schon, das, was auf sie zukommt. Und andere sind dann doch eher überrascht, dass es so eine große Barriere dann doch gibt oder dass man da schon fast von Brüchen statt von Brücken sprechen kann.
Problematisch. Und nicht nur die Kinder, ne, die erleben das, sondern ja auch Fachkräfte in den Kitas. Also ich erlebe das so, dass sie nicht selten unter diesem Druck stehen. Oh Gott, wir müssen die Kinder doch jetzt, ich sag mal, fast so ausstatten, damit sie schulfähig sind, damit sie das leisten können. Vielleicht da auch auf die nächste Frage blickend, welche Kompetenzen aus deiner Sicht brauchen Kinder, um diesen Übergang gut bewältigen zu können? Also was können wir ihnen schon früh mitgeben, damit sie dann weniger strugglen?
Ja, vielleicht auch nochmal so einen Schritt zurück. Also die Frage, woher kommen diese Kompetenzerwartungen auch? Also du hattest ja gerade schon gesagt, die Fachkräfte haben ja auch bestimmte Erwartungen an die Kinder. Die Erwartungen sind natürlich aus der eigenen Berufs- bzw. Bildungsbiografie geprägt. Also ich glaube, wenn wir uns fragen, an welche Situation wir uns in unserer Biografie zurückerinnern, kann das schon auch die Einschulung sein. Also das ist schon ein ganz wichtiges Ereignis. Und das, was Fachkräfte während der Einschulung erlebt haben, projizieren sie quasi auch auf die Kinder. Also, dass sie eben still sitzen müssen beispielsweise, ne, dass das dann übertragen wird an die Kinder. Aber man muss schon sagen, dass sich in den letzten Jahren Schule und Kita doch sehr angenähert haben. Und die Kompetenzen, die du angesprochen hast, sind in beiden Institutionen eigentlich die gleichen, also die Kinder brauchen. Nämlich das sind vor allem ja erstmal die Selbst- und Sozialkompetenzen. Also wie kann ich mit Aufregung umgehen? Wie kann ich mit Frust oder auch mit Trennungssituationen umgehen? Das, was die Kinder in der Kindertageseinrichtung durch die Eingewöhnungsphase, ja durch Leben, beziehungsweise wie sie sich dann auch von ihrer Familie trennen, da brauchen sie im Prinzip auch so eine neue Eingewöhnungsphase in der Schule. Also wie kann ich auch dort mit der Trennung von meiner Familie oder auch von meinen Freunden aus der Kita umgehen? Wie kann ich mit Frust umgehen? Ich bin aufgeregt, also die Emotionsregulation, die dann eine große Rolle spielt. Ich brauche aber auch ein Stück weit Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild, nämlich ich traue mir das auch zu als Kind, etwas Neues zu lernen, in eine neue Institution zu gehen, auf neue Menschen zu treffen, also auf die Lehrkräfte. Ich muss natürlich auch selbstständig handeln, was viele Lehrkräfte erwarten und was auch grundsätzlich, dem kann ich auch nur zustimmen, dass die Kinder sich schon an- und ausziehen können, dass sie ihr Material organisieren können oder auch bei Bedarf Hilfe einfordern. Und letztlich auch soziale Kompetenzen mit den neuen Kindern in Kooperation eintreten, auch neue Konflikte auszuhandeln. Es ist eben etwas anderes, wenn ich dann in einer Lerngruppe bin, da treffe ich auf andere Kinder als in der Kita. Da muss ich mich neu in der Gruppe zurechtfinden. Also ich brauche, wie gesagt, auch eben Sozialkompetenzen, um den Übergang gut bewältigen zu können. Das sind ja so übergreifende Kompetenzen, an die man vielleicht erst gar nicht denkt, weil man als erstes so an dieses Schulfähigkeitskonzept denkt. Also beispielsweise brauchen die Kinder sprachliche Kompetenzen oder der Klassiker, sie müssen eine Schere gut halten können oder einen Stift gut halten können.
Ich glaube, das ist was Fachkräfte gerne trainieren möchten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Fachkräfte gibt, die das gerade hören und einzelne Kinder vielleicht vor Augen haben aus der eigenen Gruppe und denken, oh mein Gott, aber für dieses Kind, dem Kind fällt es noch total schwer, beispielsweise zu warten, beispielsweise ne, Bedürfnisse zurückzunehmen und die Sorge und der Druck der Fachkräfte vielleicht dann auch wieder steigt. Was mache ich denn aber dann? Wie kann ich ne dieses, ich erlebe es mal wie so beschleunigen wollen oder so ein Anschieben, was ja gar nicht geht, weil wir wissen, Entwicklung passiert einfach im eigenen Rhythmus.
Ja, ganz genau. Und da ist vielleicht auch die Frage falsch. Ne? Also kann das Kind das schon? Oder wie gehen die Institutionen eigentlich mit diesen unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder um? Also man kann also unter dieser inklusiven Perspektive ja dann die Frage stellen, muss das Kind schulfähig gemacht werden oder muss die Schule kindfähig gemacht werden? Das ist so ein Zitat aus dem Grundschulverband, der auch schon seit über 15 Jahren sich mit diesem Konzept der Schulfähigkeit ja kritisch auseinandersetzt. Ich denke, das, was den Bruch nachher ausmacht, ist, dass die Erwartungen dann vielleicht in der Schule zu hoch sind, dahingehend, dass das Kind, man kann immer sagen, schlüsselfertig abgegeben wird beim Übergang in die Schule. das aber noch nicht der Fall ist, weil wir es mit einer großen Heterogenität an Kindern heutzutage zu tun haben. Also wenn ich mich mit Schulleitungen zum Beispiel unterhalte, dann sagen die, die Heterogenität war noch nie so hoch. Ich meine, das ist so ein Klassiker auch, ne, dass man immer wieder sagt, ja, die Kinder sind jetzt ganz anders als vor 10 Jahren. Aber das ist ja die Realität. Also das ist die wahrgenommene Realität der Schulleitungen, die sagen, wir können quasi den Kindern so nicht gerecht werden in einer Lerngruppe von 25 bis 30 Kindern, in der jetzt mal ganz grob gesagt der überwiegende Anteil zum Beispiel nicht Deutsch als Umgebungssprache zu Hause hat, ne, der andere Familiensprachen als Deutsch spricht. Und die Erwartung ist aber trotzdem immer noch die, dass die Kinder das können, dass sie quasi über bildungssprachliche Kompetenzen verfügen beim Eintritt in die Schule. Und da muss man, glaube ich, so ein Stück weit von wegkommen und sagen, wir müssen den Übergang von der Kita in die Schule doch stärker nochmal aus der Perspektive der Kinder denken und da eben aus der Perspektive dieser großen Heterogenität der Kinder. Und da brauchen wir eine viel längere Übergangsphase. Einige Kinder schaffen das ohne weiteres. Die sind in der Schuleingangsphase, können die schon lesen und schreiben und so weiter. Das gibt es ja auch. Aber andere Kinder brauchen eine längere Eingangsphase. Und manche Schulen oder manche Bundesländer antworten eben auf diese große Heterogenität eher mit einer Flexibilisierung der Schuleingangsphase. Da hat man eben für die ersten 2 Schuljahre 3 Jahre Zeit, um diese Kompetenzen dann eben doch zu erwerben, die wichtig sind für eine positive, erfolgreiche Bildungsbiografie.
Also wir hören schon, die Kinder sind unterschiedlich, aber auch die Schulen und die Konzepte, die sich auf die Kinder einstellen. Also auch das ist echt ja was, was wir in Deutschland erleben und was ich auch sehr, sehr tückisch, persönlich sehr tückisch empfinde, dass wir ja da noch keine Gerechtigkeit, würde ich fast sagen, für die Kinder vorfinden, ne? Dass auch Fachkräfte sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen können. Was ich gerade von Ihnen gehört habe, war ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch wirklich zu gucken, was braucht das Kind und wie können wir vielleicht auch den Übergang so gestalten, dass die Fachkräfte, die dann vor Ort in der Schule sind, ne, gut mitgenommen werden? Wie können wir das gestalten, ohne das Kind zu schieben und zu überfordern in diesem Moment?
Ja, ganz genau. Also ja. Und dazu sagt man immer wieder, ist Kooperation zwischen den Institutionen mit der Familie der Königsweg.
Du hattest auch nochmal angesprochen zum Thema Übergang, Eingewöhnung. Auch das ist etwas, was man von Kindern noch nicht voraussetzen muss, dass sie das alleine schaffen, vorne am Tor abgegeben zu werden und den Weg alleine zu gestalten, sondern auch das ernst zu nehmen, zu sagen, nicht jedes Kind schafft das alleine, auch da braucht es noch Begleitung zum Teil.
Ja, warum schafft das Kind das nicht? Das ist ja die Frage. Also inwiefern ist es eine Überforderung für das Kind? Wenn ich jetzt auf eine völlig neue Organisation des Lernens stoße, dann schaffe ich das nicht. Aber wenn ich auf bekannte Fachkräfte treffe, die ich schon mal in der Kita kennengelernt habe, zu denen auch meine Familie auch schon Kontakte aufgebaut hat. Also Lehrkräfte, die vorher auch mal in der Kita waren, die das Kind kennengelernt haben, auch schon vor der Institution Schule. Wenn man da Vertrauen aufgebaut hat, also das meine ich mit Kooperation, dass schon vor der Einschulung, und das findet ja in Kindertageseinrichtungen und Schulen statt, dass gemeinsame Elternabende beispielsweise durchgeführt werden. Aber wenn das institutionalisiert wird, dass Familien und auch Kinder in der Kita schon auf Lehrkräfte treffen, dann ist das schon mal ein Punkt, der vereinfacht wird, ne, um den Übergang gut bewältigen zu können. Und der andere ist aber auch ritualisierte Handlungen wie zum Beispiel ein Morgenkreis. Also man stellt sich ja Schule immer als so etwas sehr, sehr Strukturiertes vor, in der dann die Kinder von der ersten Minute an 45 Minuten mindestens stillsitzen können. Und das hat sich ja auch total gewandelt, dieses Bild von Schule. Und ich glaube, da brauchen wir so eine Offenheit sowohl der Lehrkräfte als auch der frühpädagogischen Fachkräfte, was die Weiterentwicklung der jeweiligen Institutionen auch angeht. Also ich plädiere einfach immer dafür, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam Qualifizierung zum Beispiel auch wahrzunehmen, um diese Hierarchien einerseits im Denken abzubauen, aber andererseits auch die Weiterentwicklung der jeweiligen Institutionen anzuerkennen. Und da tut sich ganz viel und die nähern sich aneinander an. Also was wir merken in Schulen und Kitas ist ja diese Sozialraumorientierung, dass man sich nicht mehr als Einzelkämpfer sieht oder als Institution, die jetzt alles machen muss, eben die Kinder fit machen, damit sie eben den Übergang in die Schule gut meistern können und umgekehrt die Schulen mit dieser hohen Heterogenität perfekt professionell umgehen zu können, sondern wirklich zu gucken, was können wir, wie können wir uns öffnen, wie können wir kooperieren miteinander, aber auch zum Beispiel mit Familienberatung, mit Jugendhilfe und so weiter, damit dieser großen Heterogenität der Kinder wirklich gut gerecht werden können.
Du hast die Sprache schon mehrmals angesprochen, dass das ein zentrales Thema ist der Heterogenität, die auffällt. Und du sagtest auch, einige Fachkräfte und auch LehrerInnen sagen, oh Gott, so war es, so intensiv war es vielleicht noch nie. Vielleicht zuerst, wenn wir zuerst aufs Kind blicken. Was passiert mit den Kindern, wenn sie in eine Schulform kommen, in der überwiegend Deutsch gesprochen wird und sie diese Sprache noch nicht ausreichend sprechen? Wie können wir uns das, wenn wir uns einfühlen, in die Kinder vorstellen? Was macht das mit ihnen emotional, institutionell, auch im pädagogischen Hinblick?
Also man kann da ja vielleicht erstmal in so Extrembeispielen denken. Also man kann davon ausgehen, dass in der Kindertageseinrichtung, nehmen wir mal die Stadt Köln, da wird Mehrsprachigkeit in allen Kindertageseinrichtungen wertgeschätzt. Elterninformationen finden mehrsprachig statt. Und das Kind trifft auf eine Umgebung in der Kindertageseinrichtung, in der es selbstverständlich ist, dass Familien in unterschiedlichen Sprachen begrüßt werden, dass in ritualisierten Handlungen, Morgenkreisen und so weiter, dass das mehrsprachig stattfindet, dass mehrsprachiges Material vorhanden ist. Also ich sage ja Extrembeispiel, ne? Und dann trifft es auf eine Schule, die dann Sprachverbote erteilt. Also deine Sprache, die du mitbringst, ist nicht so viel wert wie Deutsch, denn die Schulsprache ist Deutsch und um Bildungserfolg in Deutschland zu haben, musst du bildungssprachliche Kompetenzen im Deutschen haben. So, und das verstärkt natürlich so diesen Graben zwischen den Institutionen und auch so aus der Perspektive der Kinder, aus der hattest du ja gefragt. Die erleben das natürlich auch nochmal als deutlichen Bruch, weil die Wertschätzung oder die Haltung zur Mehrsprachigkeit ja sehr viel bedeutet, auch für die kindliche Identitätsentwicklung. Das ist ein ganz wichtiger Teil der kindlichen und familiären Identität. Und wenn man Familien und auch Kinder befragt, wie Fachkräfte oder Lehrkräfte mit ihrer Mehrsprachigkeit umgehen, dann ist das schon so ein Stück weit eine Brücke zur Kooperation zwischen Institution und Familie. Also es fällt mir viel, viel leichter als Familie, die mehrsprachig ist, wenn meine Mehrsprachigkeit auch als Teil meiner familiären Identität akzeptiert wird oder anerkannt wird, dann auch mit diesen Lehrkräften zu kooperieren. Ich habe das jetzt blöderweise, habe ich jetzt selber gemerkt, direkt auf Kita und Schule so in diesen Extrembeispielen dargestellt, dass die Schule Schulverbote austeilt. Aber genauso kann es natürlich umgekehrt sein, dass eine Schule ein ganz tolles Konzept hat, ein Schulkonzept, ein Leitbild, wo Mehrsprachigkeit eben im Sinne durchgängiger Sprachbildung gesehen wird, wo nicht nur Deutsch gefördert wird, sondern auch die Mehrsprachigkeit gefördert wird und in der Kita die Kinder auf eine ganz andere Praxis treffen. Aber im Idealfall, und da wollen wir ja hin, ist es ja so, dass Schule und Kita die gleichen Leitbilder haben, die gleichen Ideale haben und dass dort, und das kann man wirklich in gemeinsamer Konzeptionsentwicklung durchsetzen, dass dort die gleichen Prinzipien im Kontext von Mehrsprachigkeit herrschen und dass Lehrkräfte und frühpädagogische Fachkräfte gleichermaßen den Familien und Kindern vermitteln, eure Mehrsprachigkeit ist eine totale Ressource, ist ein Schatz für uns und wir sehen das als wichtige Ergänzung, als wichtige Erweiterung unseres eigenen sprachlichen Handelns.
Und politisch, ich glaube Sprache, wenn wir da gleich nochmal ein bisschen bleiben, gibt es da ja auch immer wieder Debatten und wir merken, dass nach Idealen gesucht wird. Wir versuchen irgendwie Lösungen zu finden. Wie können wir die Kinder bestmöglich begleiten, auffangen, damit es ihnen die wenigsten Schwierigkeiten bereitet? Wie können wir sie unterstützen? Und jetzt aktuell auch der Aufruf, wir brauchen ABC-Klassen vor der Einschulung. Ich weiß, es ist eine sehr große Frage, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren. Wie siehst du das?
Ja, zunächst mal kann man vielleicht sagen, dass alle Angebote zur Sprachförderung und sprachlichen Bildung erstmal positiv sind. Also sie kommen ja den Kindern zugute und ich unterstelle jetzt auch mal BildungspolitikerInnen, dass sie das Beste für alle Kinder wollen in ihrem Bundesland oder auch im Land insgesamt, im Bund. Und deswegen auch so Ideen wie die ABC-Klassen, wo man 2x2 Stunden pro Woche vor der Einschulung ja die Kinder unterstützt sprachlich, weil eben die Erfahrung zeigt, dass die Kinder mit diesen großen unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen in die Schule eintreten und weil eben Sprache wichtig ist für den Bildungserfolg, also die Schulsprache, die Umgebungssprache Deutsch. Also erstmal das positiv formuliert, dass alle diese Maßnahmen schon im Sinne den Kindern dienen. Aber man kann es natürlich versuchen, etwas umfassender zu denken, nämlich gerade wenn es um den Übergang von der Kita in die Schule geht und wir jetzt die Erfahrung auch gemacht haben, dass frühpädagogische Fachkräfte sich ja über Jahrzehnte, kann man sagen, in diesem Bereich professionalisiert haben. tut jetzt gerade so, als seien die frühpädagogischen Fachkräfte dazu nicht in der Lage, die Kinder gut zu unterstützen. Und dem muss man natürlich deutlich entgegentreten. Ich bin ja selber in der Ausbildung von Grundschullehrkräften tätig, hier in Paderborn. Und na klar, das Thema sprachliche Bildung, durchgängige Sprachbildung, Mehrsprachigkeit, das hat einen zentralen Stellenwert, auch im Lehrkräfteausbildungsgesetz des Landes. Aber trotzdem würde ich sagen, dass diese Professionalisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel durch das Bundesprogramm Sprachkitas oder Frühe Chancen, dazu geführt haben, dass Fachkräfte schon genau wissen, worauf es ankommt, nämlich die Interaktionsqualität in den Einrichtungen zu erhöhen und das nicht nur in 2x2 Stunden, sondern den gesamten Tag des Kindes. Ich sage auch nicht, dass es in der Kita perfekt läuft, da müssen wir auch nochmal stärker hinschauen, wie man diese hohe Interaktionsqualität auch wirklich sicherstellen kann. Aber es ist, glaube ich, deutlich, dass das im Kontrast zu dem steht, zu dieser Idee, dass ich in 2x2 Stunden die Kinder fit machen kann. Also wir nehmen vielleicht das, diese Idee, auch die Kinder zusätzlich in der Schule fit zu machen, aber trotzdem nochmal den Fokus zu richten darauf, wie kann ich sie im Alltag, in der Kita unterstützen, ohne dass ich sie nochmal aus diesem Gruppengeschehen rausreißen muss. Und ja, vielleicht kann man da versuchen, das bestmöglich draus zu machen und gemeinsam mit den Institutionen, auch mit den Ministerien zusammenzuarbeiten, um zu schauen, was sind so gute Lösungen für die Kinder und Familien.
Ja, wenn du so sagst, gute Lösung für die Kinder und Familien, du hast auch Interaktionsqualität angesprochen. Vielleicht gibt es jetzt auch die eine Fachkraft oder die andere, die sich fragt, ja, was kann ich denn machen, um es nochmal so vielleicht ein bisschen konkreter zu greifen. Also ich bin jetzt die Fachkraft mit und das höre ich auch gerade in den Fortbildungen nicht selten. Ich habe beispielsweise bis zu 20 verschiedener Sprachen bei mir im Kita-Alltag und ich möchte gerne begleiten. Ich möchte gerne in Interaktion gehen. Manchmal weiß ich dann aber gar nicht, wie. Ich weiß, auch das ist eine große Frage, über die wir auch schon ganze Folgen geführt haben, ganze Podcast-Folgen, beispielsweise eine der letzten mit Professorin Steffi Sachse. Und gleichzeitig auch an dich, was wäre so was du den Fachkräften mitgeben würdest auf diese Frage von der erschöpften Person, die sagt, oh Gott, wie könnte es mir gelingen? Ich bin gerade ein bisschen ratlos.
Ja, ich habe da eine ganz einfache Antwort. Also das hört sich vielleicht sehr euphorisch an, aber diese Antwort ist jetzt nicht von mir, sondern von Rosemarie Tracy, die mir das in einem Gespräch dann gesagt hat. Also was würde sie den Fachkräften raten? Ich übernehme das jetzt einfach mal so. Ich habe sie ja genannt als Ursprung. Sie sagt immer, man muss sich die Frage stellen, was sind eigentlich für mich selber als erwachsene Person gelungene Gespräche? Was macht so ein gelungenes Gespräch aus? Und das ist doch, dass man sich zuhört, dass man sensibel ist für den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, dass man selber sich interessiert dafür, was der andere, was mein Gegenüber interessiert. Und dann kommt ein Gespräch zustande, da kommt ein sehr tiefes Gespräch zustande, also ein interessenbasiertes Gespräch. Wenn ich das auf die Kita beziehe, dann ist es so, dass ich zum Beispiel ja weiß, dass zum Beispiel ein Kind am Wochenende oder in der letzten Woche beim Kinderarzt war und dadurch auch ein bestimmtes Drehbuch im Kopf hat und ich kann dann nachfragen, was hast du erlebt? Und aufgrund dieser Drehbücher, die wir beide im Kopf haben, können wir einfach in einen vertieften Dialog einsteigen. Jetzt sagst du, es ist die Fachkraft, die 20 Kinder hat und alle sprechen unterschiedliche Sprachen. Es ist so, dass die Kinder ja auch dieses Bedürfnis haben, in den Dialog einzutreten. Das haben fast alle Kinder. Es gibt natürlich bestimmte Störungsbilder oder Phänomene, die dazu führen, dass Kinder nicht so sehr Interesse haben an sozialem Austausch, sozialer Interaktion. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Kinder ja dieses Grundbedürfnis haben, in Beziehung zu treten, zu Erwachsenen und zu anderen Kindern. Und das ist ja erstmal eine gute Grundlage, die Beziehung. Und wenn ich Beziehung aufgebaut habe, und auch ich würde mal allen Fachkräften unterstellen, dass sie Beziehung zu Kindern aufbauen möchten, ansonsten wären sie wahrscheinlich falsch im Beruf, dass das die Grundlage ist für auch einen Dialog mit dem Kind. Und darum geht es, also wirklich in einen vertieften Dialog einzutreten. Manchmal wird das so ein bisschen missverstanden. Dann wird dann gesagt, ja, alltagsintegrierte Sprachbildung, das mache ich ja sowieso, weil ich ja schließlich ab und zu mal mit den Kindern spreche. Aber es geht wirklich auch um diesen lang andauernden Dialog. Man sagt so in der Forschung Sustained Shared Thinking, also über einen längeren Zeitraum Gedanken auszutauschen. Und das sind Situationen, in denen die Kinder ja größtmögliche Fortschritte machen in ihrer Sprachkompetenz in der Umgebungssprache. Und das betrifft eben auch die Kinder, die noch wenig Deutsch sprechen. Die haben aber trotzdem Interesse, Deutsch zu erwerben. Ja, und das ist eine gute Grundlage. Also was ein gutes Gespräch, davon auszugehen. Und das möchten Kinder genauso wie Erwachsene. Das klingt jetzt ein bisschen vereinfacht und das ist vielleicht auch nicht so ganz, spiegelt nicht ganz die Realität auch der Belastung wider. Das Problem ist, wenn ich besonders belastet bin, habe ich natürlich nicht diese Muße quasi auch oder ich schaff's auch nicht, mich auf einzelne Kinder einzulassen. Und deswegen müssen wir auf den Alltag schauen und gucken, wo schaffen wir Situationen, in denen Kinder wieder die Chance haben, in so eine 1:1 Situation zu kommen. Und sei es, das habe ich kürzlich auch in der Kita, in der mein Pflegesohn ist, miterlebt. In der Eingewöhnung ist er aufgewacht und aus dem Aufwachraum gekommen. Und das war eine total schöne Situation, weil er der Erste war, der aufgewacht ist und dann die Fachkraft, die für ihn zuständig war, seine Bezugserzieherin, einfach mit ihm ganz, ganz liebevoll umgegangen ist und ihn abgeholt hat aus dieser Phase und ganz viel in den Dialog eingetreten ist. Also solche Situationen. Wir wissen aus der Forschung, dass da noch Nachholbedarf ist, insgesamt, also jetzt nicht auf eine einzelne Kita bezogen, sondern auf die Kindertageseinrichtungen insgesamt, auch übrigens weltweit, dass Kinder zum Beispiel wenig sprachlich begleitet werden, dass vielleicht auch zum Beispiel Bilderbücher oder andere Medien zu wenig genutzt werden. Und da bietet es sich an, da nochmal in Zukunft stärker den Fokus drauf zu richten. Also das wirklich zu ermöglichen, dass Kinder auf eine hohe Interaktionsqualität treffen, auch wenn Fachkräfte zunehmend belastet sind, auch aufgrund von Krankenständen. Das muss man schon auch anerkennen. Nichtsdestotrotz, wenn man auf die Kinder guckt, Es ist zwingend erforderlich, dass die Kinder mit Sprache umgeben werden, dass sie Bilderbücher erleben als etwas Motivierendes. Also Sprache, Sprache, Sprache.
Und das in Beziehung, in Beziehung, in Beziehung. Ich glaube, das ist gerade nochmal so ganz deutlich geworden, was einen Unterschied macht zu, ich mache einen Morgenkreis und denke, okay, jetzt habe ich mein Sprachangebot, ich sag's jetzt auch mal so überspitzt, erfüllt. Oder ich schaue in diesen kleinen Mini-Momenten, was ist das Thema des Kindes. Ne? Also ich habe gerade so Bilder im Kopf gehabt, in der Garderobe, ein Kind hat, keine Ahnung, eine Jacke von, lass es Paw Patrol sein oder irgendetwas, wofür es sich interessiert. Also was ist das Thema des Kindes, über das ich in Kontakt gehe kann, um diese Mini-Präsenzmomente zu schaffen. Das habe ich gerade bildlich vor mir gesehen und auch wie du vom Pflegekind erzählt hast, ne? Also diese kleinen Nuancen zu nutzen und die auch, ich glaube, diese Momente auch stärker, ja, zu, ich will fast sagen, zu zelebrieren und als Fachkraft sich darüber bewusst zu werden, was die für eine Wirkung haben, wie wertvoll die für die Kinder und auch für die Fachkraft im Kontakt sind, ne? Und wie schnell man dann daran wieder anknüpfen kann. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs. Ich lasse gerade noch mal so ein Stück weit Revue passieren. Ich gehe tatsächlich raus aus dem Gespräch mit den wirklich bestärkenden Worten von dir, dass sich in den Schulen auch eine ganze Menge tut und dass wir, wenn wir diesen Druck verspüren als pädagogische Fachkräfte, ich würde aber da auch gern die Eltern, also alle Personen, die die Kinder begleiten, mit ins Boot holen, diesen Druck zu reflektieren und zu gucken, was ist meiner und der auch noch zu heute passt und wie kann ich den überdenken, um Kindern wirklich die Möglichkeit zu schenken, ich bin bei dir, ich schaue, was du brauchst und ich gucke, ne, wo geht es nach der Kita hin, was sind da für Bedingungen, wie können wir den, ich sag mal jetzt kurz runtergebrochen, den Übergang so gut wie möglich gestalten, ohne diese Bilder im Kopf zu haben von, oh Gott, du musst dann stillsitzen, schneiden können, ne, Freundschaften schließen hinzu. Okay, wir gucken, was brauchst du und wie können wir dich darin begleiten? So gehe ich gerade irgendwie so ein bisschen raus. Auch der Druck war ein großes Thema für mich persönlich. Und abschließend würde ich dich gerne fragen, was so deine Bilder sind, beziehungsweise was so deine Quintessenz wäre, wenn du Fachkräften etwas mitgeben könntest, was sie beherzen, um diesen Übergang Kita-Grundschule so für sich selbst wie auch für die Kinder und Familien so angenehm wie möglich zu gestalten. Was wäre so dein Leitgedanke dazu?
Ja, ich fand dein Bild mit dem Druck eigentlich total treffend. Also, dass man so ein bisschen Entspannung herbeiführt bei der Übergangsgestaltung. Man merkt ja schon, dass bildungspolitisch da jetzt gerade das erste Thema ist, also gefühlt jedenfalls. Also die Kinder sollen alle einen Sprachtest machen mit 4 Jahren oder ein Entwicklungsstandsverfahren durchlaufen. Sie sollen also fit sein für die Schule und die Fachkräfte spüren so diesen Druck, dass sie die Kinder fit machen müssen, dass die Kinder quasi fertig sein sollen, wenn sie den Übergang Also wenn der Übergang bevorsteht. Und umgekehrt ist es auch so bei den Lehrkräften, dass sie eben den Druck haben, allen Kindern sofort gerecht werden zu können, weil ja bestimmte, zum Beispiel einige Bundesländer, jetzt wieder Vergleichsarbeiten schon im Primarbereich anstreben. Also von beiden Seiten diesen Druck zu nehmen. Und dieser Druck kommt ja auch von den Familien, aber der kommt auch in Familien an. Also mein Kind ist noch nicht fertig. Was muss jetzt noch die Kita leisten, damit mein Kind guten Schulerfolg hat? Denn das wollen ja alle Eltern, ganz klar. Und für Kinder würde ich mir wünschen, dass sie spüren, dass sie in der Einrichtung, also auch in der neuen Einrichtung, willkommen geheißen werden, so wie sie sind, mit den Stärken und mit den unterschiedlichen Lernaufgaben, die dann auf sie zukommen. Und das heißt eben, dass sie auch dort in der Schule Zeit haben, Beziehungen zu ihren Lehrkräften aufzubauen, zu den anderen Kindern. Und das gelingt am besten mit der verlässlichen Kooperation zwischen Kita, Schule und Familie. Und das gelingt auch mit Institutionen, die sich selber als lernende Institutionen verstehen, sowohl Kindertageseinrichtungen als auch Schulen. Wir brauchen dann Abbau von Hierarchien in den Denkmustern von Lehrkräften und frühpädagogischen Fachkräften. Und wenn es dann gelingt, so den Blick weg von den Defiziten hin zu den Interessen, Potenzialen und auch guten Rahmenbedingungen in den Institutionen zu verschieben, dann wird es, denke ich, für alle Beteiligten auch leichter und besonders eben für Kinder dann zu einer Chance, also dieses große Ereignis, den Übergang in die Schule gut bewältigen zu können, weil sie eben Vertrauen in sich haben und auch in ihre eigenen Bildungsprozesse.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Tim Albers. Und es braucht Menschen wie dich, die eben auch in der Ausbildung Fachkräfte so bestärken und begleiten, dass das möglich wird. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dein Wirken.
Dankeschön.